Die klassische Bildung, also zum Beispiel alte Sprachen, Philosophie, Geschichte und Literatur, war für mich eine unentbehrliche Denkschule. Sodann eröffnet sie die Möglichkeit, Fachprobleme grenzüberschreitend in größerem Rahmen zu sehen, also das Grundsätzliche nie aus dem Auge zu verlieren. Besonders dankbar bin ich für die Vermittlung von soliden, weltanschaulich-religiösen Grundlagen im Kollegium Maria Hilf durch unvergessliche und vorbildliche Lehrerpersönlichkeiten.
Nach Ihrem Studium der Medizin haben Sie sich aber doch für Neurochirurgie entschieden. Das ist natürlich ein etwas schwieriger Begriff und man fragt sich, ein durchschnittlicher medizinischer Laie muss das ja vor allem tun. Was versteht man eigentlich unter dieser Sparte der Medizin Neurochirurgie?
Einem Neurochirurgen sind Patienten anvertraut mit Krankheiten, Verletzungen, Missbildungen im Bereich von Gehirn und Rückenmark, die operativ behandelt werden können. So zum Beispiel Tumoren, Hirnblutungen, angeborene Gefäßmissbildungen und vieles andere mehr. Dazu gehört aber auch die operative Ausschaltung von schwer störenden Funktionen in Gehirn und Rückenmark im Rahmen der sogenannten funktionellen Neurochirurgie, zum Beispiel unerträgliche Schmerzen, Epilepsien. Dem Neurochirurgen steht heute eine Fülle von diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, technisch weit entwickelt, zur Verfügung, so etwa die Mikrochirurgie, die sogenannte Stereotaxie.
Zu Ihrer Wissenschaft gehört ja auch ein sehr interessantes, aber auch viel diskutiertes Gebiet, nämlich dasjenige der Euthanasie. Der uns allen bekannte Professor Hans Künck hat als katholischer Theologe vor nicht allzu langer Zeit sogar die Kirche aufgefordert, ihre strikte Haltung diesbezüglich neu zu überdenken, also irgendwie vielleicht zu verändern. Sie sind ein Fachmann auf dem Gebiete der Hirnchirurgie, vielleicht auch auf dem Gebiete des sogenannten Hirntodes oder des Zeitpunktes, wenn der Mensch überhaupt stirbt. Was sagen Sie jetzt als Fachmann zu dem Begriff Euthanasie?
Ich bin der Meinung, dass lebensverlängernde Maßnahmen, zum Beispiel künstliche Beatmung, in aussichtsloser Lage nicht fortgesetzt werden sollen und dass eine genügende medikamentöse Therapie bei Schmerz, Angst und Unruhe stets den Vorrang hat, selbst dann, wenn dadurch eine Abkürzung des Lebens schwerstkranker in Kauf genommen werden muss. Das ist übrigens auch die Meinung, war übrigens auch die Meinung von Papst Pius XII. Im Gegensatz zu Professor Hans Küng lehne ich aber die aktive Euthanasie, das heißt die gezielte aktive Tötung, strikte ab, aus verschiedenen Gründen. Einmal das Erste. Operationen zur Ausschaltung von unerträglichen Schmerzen betrafen ca. 2500 der über 20.000 während 20 Jahren in unserer Aarauer Klinik an Hirn- und Rückenmark operierten Patienten. Dies zeigt, dass ich mich mit den bedeutenden Fortschritten der palliativen, das heißt der lindernden, nicht heilenden Medizin intensiv zu befassen hatte. Ich muss feststellen, und dies haben auch die zuständigen Gremien der deutschen Ärzteschaft gegenüber Hans Küng klar getan, aktive Euthanasie ist nicht nur unethisch, sie ist bei Anwendung der heutigen palliativen Möglichkeiten auch unnötig. Nun ein Wort zu den Folgen einer Legalisierung der aktiven Euthanasie. Diese Folgen zeigen sich etwa in Holland. Ich weiß und habe das vernommen von einem Freund in Warschau vor kurzem, dass neurochirurgische Patienten aus Holland zunehmend in polnische Kliniken ausweichen, aus Angst, in Holland umgebracht zu werden. Aktive Euthanasie wird zurzeit in Holland bei 3% aller Sterbefälle praktiziert und bei jedem vierten dieser Fälle erfolgt dies ohne jede Rücksprache mit den Betroffenen.
Das sind ja Zustände, die wirklich zu denken geben. Ich möchte Sie hier aber nicht weiter verfolgen, sondern auf ein anderes Thema umdrehen. Als Mathematiklehrer bin ich natürlich interessiert am Hirn, sozusagen. Ich möchte Sie fragen, Herr Professor Probst, wie ist das eigentlich? Gibt es eine parallele Betrachtung zwischen dem Computer und dem Hirn? Oder ist das Hirn auch ein Computer, nicht wahr? Oder welche Unterschiede gibt es zwischen Hirn und Computer?
Sehr gerne beantworte ich Ihnen diese für Ihr Fach besonders interessante Frage, Herr Professor Grichting. Nun, die Unterschiede zwischen Gehirn und Computer betreffen einmal die Komplexität. Jedes menschliche Gehirn umfasst etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Jede einzelne dieser Zellen hat bis zu 20.000 Verbindungen, sogenannte Synapsen, zu anderen. Nun gibt es aber auch Unterschiede ganz grundsätzlicher Art. Die Nervenzellverschaltungen etwa ändern sich, zum Beispiel bei Lernprozessen, das ist die sogenannte Plastizität. Der wichtigste Unterschied aber betrifft Folgendes. Im Gegensatz zum Gehirn wird ein Computer nie materielle Grundlage sein für Abstraktion, was sogar Tiere können, und vor allem für subjektives Bewusstsein. Die höchste Form des subjektiven Bewusstseins ist das Selbstbewusstsein des Menschen. Selbstbewusstsein bedeutet, dass der Mensch nicht nur denkt, sondern auch weiß, dass er denkt. Als man 1994 dem Direktor des Zürcher Hirnforschungsinstitutes Professor Gueno die Frage stellte, was die Hirnforschung zum Problem Selbstbewusstsein meine, sagte er, eine naturwissenschaftliche Erklärung gibt es nicht. Dies gilt übrigens auch für andere geistige Fähigkeiten des Menschen, etwa die moralisch-ethische Dimension.
Professor Charles Probst, Sie sind Chefarzt in einer neurochirurgischen Klinik in der Schweiz, in Aarau. Und trotz dieser hohen Stellung in der Medizin sind Sie Mitglied des Zentralkomitees der Bewegung Pro Ecclesia Schweiz. Nun hat diese Bewegung eigentlich nicht immer einen guten Ruf. Sie ist umstritten. Warum sind Sie dennoch Mitglied der Bewegung Pro Ecclesia und sogar des Vorstandes, wenn man so sagen möchte?
Ja, Herr Professor Grichting, diese Frage, etwas heikel, kann ich sehr wohl beantworten. Sie sprechen vom guten Ruf. Eigentlich war ich während meiner Laufbahn nie primär auf diesen Aspekt fixiert. Ich versuchte vielmehr, den Weg zur Wahrheit, auch zur objektiven Wahrheit zu finden, beruflich sowie wissenschaftlich, aber auch weltanschaulich. Und zwar opportune, importune, ob gelegen oder ungelegen. Wir alle machen Fehler, doch sollten wir nie unsere Ideale auf das Niveau der menschlichen Beschränktheit herunterholen oder gar Gutes als Böse bzw. Böses als Gut bezeichnen. Der katholischen Volksbewegung Pro Ecclesia bin ich verpflichtet, weil sie klar einsteht für die wesentlichen katholischen und christlichen Glaubenswahrheiten. Dies in Verbindung zu Papst und Lehramt, sehr gut formuliert auch im neuen Katechismus der katholischen Kirche. Pro Ecclesia kämpft mutig nicht nur nach außen, denn der momentane Zustand der Kirche, denken Sie an theologische Hochschulen, Priesterausbildung, Katechese, sakramentales Leben, Gottesdienst und Verkündigung. Dieser momentane Zustand scheint mir mit vielen löblichen Ausnahmen in manchen Ländern Westeuropas inklusive Schweiz durchaus vergleichbar mit jenem im 4. Jahrhundert, als über 80% von Klerus und Volk dem irrigen Arianismus zujubelten. Es ist klar, dass der Einsatz der Pro Ecclesia unter diesen Umständen nicht Eitelfreude auslöst.
Sie, Herr Professor Probst, gelten aber auch als einer der profiliertesten Kämpfer für die tridentinische, sogenannte auch lateinische Messe. Glauben Sie wirklich, dass diese Liturgieform, die sehr alt ist, vielleicht 2000 Jahre alt, dass die noch Zukunft hat?
Es gibt viele Gründe, die für ein Weiterleben jener Liturgie sprechen, die sich seit der christlichen Frühzeit organisch entwickelt hat und die stets die ganze Fülle der Offenbarung, also Heilige Schrift und Tradition, ausdrückte. Reformen, ja, aber mit Maß. Nach Meinung vieler Kardinäle und Bischöfe, die ich zum Teil persönlich kenne, gingen die postkonziliären Veränderungen leider weit über die Absicht des Konzils hinaus. Ein Konstrukt am Schreibtisch entstanden, wie Kardinal Ratzinger einmal sagte, zudem ohne Mitwirkung des Volkes. Bei aller Kritik möchte ich aber betonen, dass auch ich die neue Messe als gültig betrachte, sofern sie aus tiefem Glauben gefeiert wird. Nun zwei Aspekte zur Begründung meines Optimismus bezüglich tridentinische Messe. Zuerst etwas Grundsätzliches. Die tridentinische Liturgie ist von Inhalt und Form her sehr wohl geeignet, die Stürme unserer Zeit zu überstehen. Sie hat viel gemeinsam mit der russisch-orthodoxen Liturgie, die ich besonders gut kenne. Beide Liturgien sind Opfer letztlich göttlicher Akt. Dies zeigt sich durch Ehrfurcht, Anbetung, durch konkreten Bezug zur Transzendenz sowie durch menschlich adäquate Formen wie Schönheit, Feierlichkeit als Ausdruck des sakralen Geheimnisses. Alles zeitlos hochwertige Kriterien. Teilnahme bedeutet hier weit mehr als sichtbare und hörbare Aktivität. Auch kontemplative Stille gehört dazu. Unsere russisch-orthodoxen Freunde, denen wir ja im Glauben sehr nahe stehen, schätzen in unserer alten Liturgie vor allem die für sie ganz wesentliche und gut begründete Zelebration zum Herrn hin, also nicht gegen das Volk, und den würdigen Kommunionempfang, also nicht mit der Hand. Zwei Neuerungen übrigens, die in den Konzilstexten nirgends vorgeschrieben sind. Für die Orthodoxen ist unsere neue Liturgie nicht zuletzt aus diesen Gründen leider ein schwerer ökumenischer Rückschlag. Und etwas zum aktuellen Stand, der meinen Optimismus auch begründet. Die tridentinische Liturgie lebt, sie lebt immer intensiver, und zwar auch bei den jungen Generationen. Denken wir etwa an die Fußwallfahrt Paris-Charter 110 Kilometer und umgekehrt zur Feier der Heiligen Messe im Alten Ritus. Dieses Jahr nahmen gegen 30.000 Jugendliche daran teil. Dann die Benediktinerklöster mit altem Ritus in Frankreich, zurzeit 8, mit vielen Neueintritten und mit einem Durchschnittsalter der Mönche von unter 40 Jahren. Die stürmische Entwicklung weltweit der dem alten Ritus verpflichteten Priesterbruderschaften St. Pius X. und St. Petrus ist ebenfalls zu erwähnen. Vor kurzem haben sich weitere 3 Bischöfe in Frankreich sowie 7 Bischöfe in den Vereinigten Staaten entschlossen, der St. Petrus-Bruderschaft ganze Kirchgemeinden offiziell anzuvertrauen. Bis heute hat ja unsere Kirche in Toleranz stets verschiedene Riten zugelassen, beispielsweise der lateinische und der slawisch-byzantinische Ritus im Osten. Etwas mehr Großzügigkeit in dieser Richtung würde auch in unserem Lande manch vermeintlichen Priestermangel beheben. Sicher wäre dies auch im Sinne des Heiligen Vaters, ich meine im Sinne des Motu Proprio Ecclesia Dei vom 2. Juli 1988. Ich schließe mit einem optimistischen Wort unseres Schweizer Kardinals Schurne 1973. Haltet fest, haltet durch, ihr seid Zeugen, ihr seid Mahnmale. Man wird später begreifen, was die großartige katholische Liturgie war.
Herr Professor Probst, Neuevangelisierung lautet das neue Schlagwort. Man berichtet viel darüber, man liest viel darüber. Wie beurteilen jetzt Sie aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit einer Neuevangelisierung und wie sollte man diese eigentlich gestalten?
Ja, ich glaube auch, neue Evangelisierung ist absolut notwendig. Voraussetzung dafür aber ist, dass wir uns selber zuerst vermehrt auf Glaube und Gebet konzentrieren. Denn wie soll eine Lampe Licht geben, die selber nicht brennt? Als Neurochirurg stand ich sicher mein ganzes Leben lang mit beiden Füßen auf dem Boden. Aber es genügt nicht für einen Christen, sich lediglich mit menschlich-sozialen Belangen zu befassen. Das tun rein diesseitige Humanisten ja auch. Sehr wichtig zwar, ganz wesentlich, aber eigentlich selbstverständlich. Unsere Sicht muss darüber hinausgehen, ins konkret Transzendente. Dazu gehören zum Beispiel Gebete für und zu den armen Seelen, zu Heiligen und Engeln. Letztlich ist dies alles verbunden mit existenziellen menschlichen Grundfragen um Leben und Tod. Und ich möchte hier speziell betonen, aufgrund meiner Erfahrungen als Hochschullehrer, dass gerade Jugendliche nicht nur Banalitäten suchen, sondern oft weit mehr. Dieses Mehr zu bieten, vor allem beispielhaft, dies ist meines Erachtens Grundlage und Ausgangspunkt für die Neuevangelisierung.
Ich möchte, Herr Professor Probst, dieses Gespräch schließen, indem ich doch einmal ein paar persönliche Aspekte herausfragen möchte. Sie haben verschiedene Engagements. Sie arbeiten als, wie wir schon gesagt haben, als Chefarzt. Sie sind Professor an der Universität und so weiter. Bleibt Ihnen noch etwas Zeit überhaupt für Ihre Hobbys? Haben Sie Hobbys?
Ja, zu den Hobbys gehören viele Dinge, die Sie jetzt fast als Pflicht aufgezählt haben. Zum Beispiel Auseinandersetzungen mit grundsätzlichen Fragen in Gesprächen, Briefen, Vorlesungen, Buchbeiträgen oder auch als päpstlicher Konsultor. Zurzeit beschäftige ich mich schon mit einer eventuellen dritten Auflage, der 1995 erstmals im Christiana Verlag erschienenen Autobiografie mit dem Titel «Unterwegs als Neurochirurg – Erinnerungen, Deutung, Ausblicke, Hoffnung». Dazu kommen viele andere Interessen wie Literatur, Musik sowie Geschichte, speziell unsere Region mit der Stadt Laufenburg, bis 1801 in Treue verbunden mit Altösterreich. Dann aber auch Reisen, oft auch ins Wallis und vor allem jetzt auch die Pflege von Familie und Freundschaft.
Herr Professor Charles Probst, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Ich möchte Ihnen aber auch speziell danken, dass es Ihnen gelungen ist, uns zu zeigen, dass zwischen Glaube und Naturwissenschaft hier in der Form der Medizin kein Widerspruch besteht. Ich möchte Ihnen auch für das Zeugnis danken, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern im Oberwallis gegeben haben. Für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Gesundheit und Kraft. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Professor Grichting, für Ihre freundliche Einladung.